Daniel Moritz. Diesen Namen habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gehört. Seit Ewigkeiten.
Aber das bin ja ich.
Ob ich ihn kenne? Ja, ich bin es selbst. Einen schönen guten Abend. Wie geht's dir?
Hallo, hallo. Ja, ganz gut, ganz gut. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Das macht so eine Mischung aus. Wir schaffen eh nichts mehr und wir müssen das noch ganz schnell schaffen.
Ja.
Das ist manchmal lustig, aber ganz okay unterm Strich.
Can we fix it? No, it's fucked. So, jetzt ist dieser Podcast auch explicit.
Sehr schön. Ziel erreicht. Huch.
Ja, wir sind heute hier zusammengekommen, um über einen neuen Band der Teenage Mutant Ninja Turtles Splitter Collection zu sprechen. Und auch wenn ich bereits für Splitter ein Video-Statement, eine Videoerklärung zu diesem Band verfassen durfte, dass ich mit 5 Minuten etwas kurz fassen musste. Regelmäßige Hörer des Hauptpodcasts, in dem ich ja lange Jahre mitgewirkt habe, wissen, dass auf den Punkt kommen nicht meine Stärke ist. Und deshalb können wir jetzt noch mal ganz ausführlich darüber sprechen, was ist denn da passiert. Eigentlich sollte in Band 5 das Teenage Mutant Ninja Turtles Ghostbusters Crossover enthalten sein. Ist es also die IDW Collection, die englische Vorlage dafür, bei der ist das auch der Fall. Hm. Und zwar in Band 5 ist die erste Miniserie und in Band 10 die zweite Miniserie. Ja, und schon im Sommer, ich glaube es war Juli oder Juni, habe ich meine Übersetzung für Band 5 auch eingereicht. Weiß noch, ich habe die letzten Takte im Hotel in Erlangen geschrieben und habe das eingereicht. Und bis dann jemand sich zum Approval bequemt hat, und das werde ich gleich nochmal erklären, wie so ein Approval funktioniert, ist dann einige Zeit vergangen. Approval bedeutet konkret, für jeden, der nicht weiß, wie so Lizenzierung von Comics funktioniert, ein Originalverlag hat in Staaten ein Comic erschaffen und erlaubt jetzt einem deutschen oder französischen oder spanischen Verlag, ihr dürft den jetzt auf Deutsch, Französisch oder Spanisch machen. Damit man dann aber nicht irgendeinen Schindluder damit treibt und den Figuren irgendwas in den Mund legt, was sie nicht sagen würden. Wie seinerzeit Rolf Kauka mit den Nazi-Galliern zum Beispiel. Da, also wer das nicht kennt, vielleicht auch mal googeln. Ist auch furchtbar und auch bizarr.
Rolf Kauka ist hier Fix und Foxy, ne?
Ja, genau. Und der hat ja tatsächlich Asterix und Obelix mal früher übersetzt und hat den, sagen wir mal, einen stark völkischen Touch gegeben. Ich kenne nur Auszüge stark und hab nie das Finished Product in Händen gehalten. Ich war auch wenig motiviert.
Aber die ganz normale Reihe ist das, oder?
Ich kann es dir nicht genau sagen, ja, okay. Aber ich meine, er hat Bände genommen und dann sind die seiner politischen Weltanschauung entsprechend sehr frei getextet worden. Ja. Aber vertiefen wir das nicht zu sehr. Es sollte einfach nur ein praktisches Beispiel dafür sein.
Ja, und dafür gibt es jetzt den Approval, damit Michelangelo nicht sagt, hier Deutschland den Deutschen.
Ja, zum Beispiel. Also das wäre etwas,
wo Michelangelo genommen, das hat am unwahrscheinlichsten.
Genau, also das ist schon somit das Absurdeste.
Ja.
Wenn du jetzt einen Gegner in einem Indiana Jones Comic oder so hättest, dann ist das natürlich was passieren darf, weil es dann tatsächlich ein Nazi ist und nicht der. Aber es, also real würde wahrscheinlich der Inhalt auch gar nicht kontrolliert werden. Also der Lizenzgeber, in diesem Fall IDW, hätte ein Recht darauf. Ob die das immer so machen bei der Vielzahl an Ländern und Text und wenn du dann keinen Muttersprachler im Verlag hast,
fraglich. Musst du alles nochmal lesen.
Genau, da geht's aber halt auch drum, wird da irgendwas auseinandergerissen, haben die da irgendwas drüber gepatscht, ist das hässlich geworden, ist das etwas, was unseren Vorstellungen, unseren Idealen noch entspricht. Also auch so ästhetische
Geschichte. Ja, also auch so ein bisschen so den Grundstandard noch hält. Jetzt nicht in viel zu klein und viel zu hässlich gemacht oder so.
Manchmal sind es aber auch Dinge wie irgendwelche Seriennummer oder Logos und da nähern wir uns jetzt des Pudels Kern. Mhm. Die IDW hat ja bereits die Turtles auch lizenziert. Und zwar von, jetzt wird's schwierig, also eigentlich sind es Nickelodeon, die auch angegeben werden in den Splitter Collection Büchern. Nickelodeon gehört zu Paramount, aber im Grunde gibt es zwei Approvals, einmal das von IDW und einmal das von Nickelodeon. Und tatsächlich habe ich in den ersten Monaten, wo wir Schwierigkeiten hatten mit dem Approval, immer gedacht, es hinge an IDW. Ich habe da auch öfter mit dem Dirk, mit dem wir quasi diesen Turtles Offenbarungspodcast hier damals gemacht haben, habe ich öfter darüber telefoniert. Und tatsächlich hängt es gar nicht so sehr an IDW und hatten sie auch mit anderen IDW-Titeln nicht wirklich Probleme, sondern es geht immer auch nochmal über Nickelodeon, die halt zu einem Konzern, ich weiß nicht, ob das noch über Viacom läuft, also die Turtles und Nickelodeon gehören jetzt quasi Paramount. Wer dieses Paramount Plus hat, weiß dann auch, dass da die ganzen alten Nick-Marken drin aufgegangen sind und man die da streamen kann. Long story short, dort guckt noch jemand drüber. Und die haben halt, da ist jetzt freie Interpretation auch meinerseits bei, aber die sind nicht so richtig motiviert, die Lizenznehmer, also zum Beispiel Splitter, freundlich weiter zu motivieren, Lizenzen zu nehmen. Das ist eigentlich mehr so IDWs Ding. Die haben die Lizenz verkauft, das läuft über einen Agenten, der kommuniziert zwischen IDW und Dirk von Splitter. Und naja.
Da gibt es jetzt einen Dritten, der da seine liebe Mühe mit hat, obwohl der das nur auf den Schreibtisch gelegt hat.
Genau, Nickelodeon guckt dann nochmal drüber und sagt dann, nee, das muss aber in MOV und das muss aber auf den Kopf gestellt werden und hier
fehlt Serien. Eine sehr schöne Farbe.
Genau, MOV ist eine sehr schöne Farbe. Das ist ein Insider, den Daniel und ich mit ins Grab nehmen. In Long Story Short, Nickelodeon braucht ewig für ihre Approvals. So ewig, dass Drucktermine ein paar Mal nicht gehalten werden können. Mhm. Und manchmal kommt dann, wenn so ein Approval ganz lange braucht, also wir sprechen jetzt miteinander, es ist der 17. Dezember. Daniel und ich halten noch nicht mal unsere Belegexemplare in den Händen, das ist jetzt druckfrisch raus. Ich habe so in Social Media die ersten Bücher gesehen in freier Wildbahn. jetzt habe ich kurz den Faden verloren, warte.
Band 5 ist raus.
Band 5 ist jetzt raus.
Ja.
Und es hat sehr, sehr lange gedauert. Ein halbes Jahr im Grunde nach meiner Abgabe. Das ein bisschen ist immer noch normal, Approval-Prozess, Lettering und so weiter, Lektorat. Aber das ist ultra lange. Und es wird quasi auch immer noch diskutiert. Man weiß nicht so richtig, woran es hängt, aber kurz gefasst, irgendjemand hat einen Fehler gemacht. Denn die Lizenzen, die der Dirk gekauft hat für Splitter, beinhalten einfach hier die Bände dieser Reihe. Punkt. Mhm. Ohne Einschränkung. Hat keiner was gesagt. Keiner was erklärt. Ja. Und beim sehr, sehr lang dauernden Approval-Prozess ist dann aufgefallen, die Ghostbusters, die müsst ihr rausnehmen. Weil die haben wir gar nicht mehr. Haben sie uns aber verkauft. Und mit der Situation muss man dann mental und emotional erstmal irgendwie umgehen. Wenn man die Phase durch hat, muss man professionell damit umgehen. Und es ist umsonst übersetzt worden, es ist umsonst gelettert worden und es ist erstmal eine Kröte, die zu schlucken ist, weil das sollte eine Gesamtausgabe sein. Da soll alles drin sein. Das ist ja auch so der Approach von diesen IDW Collections. Alles, die Kontinuität zusammenhängt mit allem, was dazugehört.
Ja, ich glaube, es betrifft nur alle Bände, die relevant für die Storyline sind. Da gibt's doch so eine Zeitlinie, die ich damals nicht verfolgt habe im Original. Wie hieß denn die noch, wo Koya ihre Flügel wieder kriegt später?
Das ist Universe ist drin.
Universe aber nicht komplett drin.
Doch.
Komplett drin?
Universe ist komplett drin mit den Backup-Stories.
Ich habe damals nur die Einzelhefte gelesen und habe mir dann nochmal diesen Universe-Band auf deinen Anraten nochmal extra besorgt.
Ja, da wussten wir es ja. Also das war ja auch lange, ja, bevor wir selber daran tätig gewesen, ja, sind. Und da wussten wir es noch nicht so richtig. Genau.
Aber, ja, aber im Prinzip ist alles drin.
Ja.
Also mindestens alles, was der Handlung dient. Und dazu gehören auch die Ghostbusters-Sachen, die zwar eher so ein kleiner Ausflug sind, ähnlich wie die One-Shots oder die Miniseries. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, die kann man immer, aber die müsste man eigentlich nicht zwingend.
Nee, aber die, ja, machen schon immer,
genau,
sehr, die machen
sehr immer
viel Spaß.
Aber das ist ja immer so ein Schlenker. Ne? Das hilft, die Charaktere ein bisschen mehr auszuformen und ist ein bisschen ein Sidequest oder so. Aber es ginge ohne. Aber der Anspruch war ja Gesamtausgabe.
Genau. Und der konnte jetzt nicht mehr erfüllt worden. Das hat echt alle Beteiligten traurig und sauer gemacht. Und dieser Vertrag ist aber geschlossen. Der ist zustande gekommen. Und die dürfen jetzt halt auch so lange meckern, bis sie zufrieden sind. Und das nimmt teilweise absurde Ausmaße an, denn ich bin dann gefragt worden, also ja, für die wenigen, die das irritierend fanden, ist meine Schuld und meine Idee mit dem Saturday Morning Adventures. Es gab noch andere Diskussionsgegenstände, über die ich nicht völlig frei reden kann. Aber ich habe dann gesagt, wenn wir etwas Alleinstehendes, was für sich funktioniert, nehmen, lasst uns mal Saturday Morning Adventures nehmen. Das sind quasi in Comicform erdachte neue Episoden der alten Trickserie, die bei uns Hero Turtles hieß. Ja. Ich fand das deshalb passend, weil A, es auch die Nostalgieknöpfe drückt, die diese Ghostbusters Turtles Union gedrückt hätte, und weil es B in sich abgeschlossene Storys sind. Denn es sollte jetzt irgendwas rein, es sollte wenigstens der Umfang, die Seitenzahl, das Bild im Regal tatsächlich auch. Also ich glaube, Sammler hätten auch ungeil gefunden, wenn das Ding jetzt der Buchrücken auch einfach ein Viertel dünner gewesen wäre. Ich meine, irgendein Tod muss ja immer sterben. Dann gibt's jemanden, der findet doof, dass da Fremdmaterial drin ist. Dann gibt's jemanden, der hätte doof gefunden, dass der Buchrücken. Aber also mein Wunsch und meine Entscheidung war letzten Endes das, nachdem wir aus Gründen, die ich jetzt hier noch nicht erläutern werde, ein paar andere Sachen ausgeschlossen haben. Das ist eine gute Gelegenheit zu erklären, dass nicht alles, was bei IDW rausgekommen ist, zu dieser Kontinuität gehört. Die Ghostbusters hätten dazu gehört. Das ist ein Teil dieser Geschichte. Ja. Chizu wäre vorgestellt worden, das ist einer der Geschwister aus dem Pantheon, die jetzt auch immer wichtiger werden in der Hauptgeschichte bis zu einer großen Eskalation. Und es ist Teil dieser Geschichte, es wird sich darauf berufen. Wenn man aber weiß, Turtles waren in einer anderen Dimension, haben die Ghostbusters getroffen und haben mit den Ghostbusters hier gegen diesen Pantheon-Typ gekämpft und der heißt Chizu, dann ist man eigentlich safe.
Ja, schon ziemlich.
Ja, also mehr hat man nicht verloren und auch, also ich finde tatsächlich ein Verlust ist es eher grafisch als inhaltlich, weil ich diesen auch an die, das ist ein Zeichner, der auch die IDW Ghostbusters Comics begleitet hat. Und das ist so eine modernere Interpretation von dem Look der Ghostbusters Trickserie, die ich auch sehr gerne mochte als Kind. Und das finde ich eigentlich den größeren Verlust als die ansonsten schöne, aber handwerksübliche Crossover-Geschichte. Würde ich sagen. Bist du noch da,
Daniel? Ja, ich bin noch da. Ja?
Okay. Und was Crossover angeht, es gibt ja viele weitere. Es gibt noch Turtles Street Fighter. Jetzt gerade läuft Turtles Naruto an. Turtles Stranger Things. Und all diese anderen Crossover gehören nicht zu dieser Kontinuität. Die gehören nicht zu dieser Geschichte. Und ich sehe immer wieder, dass auf Social Media gefragt wird, was ist denn mit Batman Turtles? Und die gehören auch nicht fix in diese Kontinuität.
Ja, irgendwie nicht, ne? Die sind so ein bisschen außen vor.
Die sind außen vor und das haben sie auch wohlweislich gemacht, weil ihnen da klar war, das wäre lizenzrechtlich immer schwierig geworden. Und in Deutschland ist es auch so, wenn Batman drin vorkommt, dann ist der Spaß bei Panini. Ja,
ja, also irgendwie schon. Auch die neuen hier, Turtles of Grayskull, die sind ja auch nicht bei IDW erschienen, die sind ja bei DC erschienen. Also es gibt da
auch nochmal. Nee, Turtles of Grayskull sind IDW, weil, oder Nee, die sind IDW, weil He-Man war vorher DC und dann Dark Horse. Guck nochmal nach. Hier, klapper, klapper, klapper.
Ja, klapper, klapper, klapper.
Guck mal nach. Aber, also ich weiß nicht, ob es IDW ist, aber definitiv nicht DC. Masters ist schon lange nicht mehr bei DC. Wir gucken nach. Public Service Announcement. Turtles of Grayskull. Wir googeln parallel. Das ist für einen Podcast eine der aufregendsten Dinge, die passieren können.
Also auf dem Cover steht Dark Horse.
Dann ist es Dark Horse. Weil dann ist die Masters-Lizenz jetzt bei Dark Horse. Aber das wäre jetzt halt wieder
ja, dann, aber das, ich weiß das gar ist, nicht, wie gesagt, nicht Kontinuität. Das ist so ein,
genau,
es ist so nicht eine Kurzserie und nicht Kontinuität. Da kann man sowas ja schon mal machen.
Und Batman Turtles ist auch nicht Kontinuität und ist im Übrigen auch nicht in den Original-US-Bänden drin.
Ja? Ja. Ja, genau.
Long story short, so ist es jetzt halt. Es ist noch jemand im Approval-Prozess drin, der sehr genau hinguckt, sehr langsam arbeitet und auch im Gegensatz zu IDW meiner Vermutung, meinem Bauchgefühl nach gar nicht sonderlich verärgert ist und gar nicht sonderlich empathisch ist, wenn das für uns Verschiebungen und Querelen bedeutet. Das ist die Realität, mit der man da ein bisschen leben muss. Der Max hat das auch schon ein paar Mal angedeutet in Podcast. Und das ist schade, weil Turtles eigentlich eine Serie ist, die bei Splitter sehr gut läuft, obwohl Ami-Geschichten da gar nicht mehr so wahnsinnig prominent sind. Und was ich sagen kann an dieser Stelle ist, alle arbeiten mit allen zur Verfügung stehenden Händen und Füßen daran, dass Material früh vorliegt, dass der Approval-Prozess begleitet wird, dass da den teilweise wilden Wünschen entsprochen wird. Arbeiten vor. Wir haben ein paar Mal Deadlines vorgezogen, um die Drucktermine zu halten. Dann sind sie doch geplatzt. Und ich ermahne trotzdem zu Zuversicht, was die Leser und Sammler angeht. Denn abgesehen von dem zweiten Ghostbusters Crossover gibt es jetzt keine lizenzrechtlich schwierigen Crossovers mehr. Usagi Yojimbo wurde auch zugesagt, dass es nicht schwierig, also dass es innerhalb dieses Deals ist, dass es da keine weiteren Querelen geben wird. Mhm. Und wir sind wild entschlossen, weiterzumachen und arbeiten bereits. Also Daniel und ich haben 6 und 7 bereits durchgearbeitet und abgegeben. Ich arbeite aktuell an 8 und da wird der Daniel mir bald auch hinterherfegen. Also ja. So weit im Vorfeld sind wir. Da muss sich also keiner Sorgen machen, dass wir nächste Woche sagen, der Spaß ist vorbei oder dass es irgendwo bei uns hängt oder dass generell strittig ist, ob wir es machen dürfen oder werden. Das ist ein komplexer Sachverhalt. Den kann man so nicht in einem Social-Media-Statement raushauen. Ich wollte hier aber nochmal so ausführlich drüber sprechen, damit Leute, die sich fragen, was ist da eigentlich los, eine ausführliche Antwort, eine ausführliche Erklärung haben, die jetzt hoffentlich auch ausführlich genug ist und die euch hoffentlich auch beruhigt, dass ihr die Turtles auf Deutsch weiter sammeln könnt, dürft und sollt. Denn wir möchten das noch ganz lange weitermachen und lassen uns auch nicht so leicht ins Boxhorn jagen, wie alte Männer, wie wir sagen.
Ja.
Ja. Band 5, Daniel. Wollen wir uns ihm inhaltlich stellen?
Ja, das ist auch wieder eine Herausforderung.
Genau. Denn es ist, aber auch ohne die Ghostbusters passiert eine Menge darin. Es teilt sich im Grunde in Turtles in Time, eine 4-teilige Miniserie. Dann haben wir einen langen Arc, Ausgabe 38 bis 44 der Hauptserie, überwiegend gezeichnet von Corey Smith. Teilweise noch Santoloco, 3 Hefte sind es, glaube ich. Yep, 3 Hefte Santoloco, 4 Hefte Corey Smith. Corey Smith macht die Story Angriff auf das Technodrom. Mhm. Und dann sind die bereits versprochenen Saturday Morning Adventures, auf die wir gleich nochmal eingehen werden. Ja, Turtles in Time ist erstmal so ein wiederkehrendes Motiv, das es schon in den ersten Mirage-Comics gab und das den Titel kennen, glaube ich, die meisten Leute vom sehr, sehr beliebten Super Nintendo-Spiel, das sich an dem gleichnamigen Arcade-Spiel orientiert.
Ja. Ne? Also, das war klasse.
Ja, das ist und Vorlage auch für dieses Shredder's Revenge, wenn jemand nur das Moderne kennt. Im Grunde ist die Turtles reisen dann durch verschiedene Zeitlinien. Und es sind die Kreidezeit ist es, also sind bei den Dinosauriern. Dann sind sie im feudalen Japan, bei den Piraten und in der Zukunft.
Und das Schöne ist ja, dass es immer irgendwie Bezug hat. Ne? Also ich bin generell nicht so ein Ultra-Fan von Zeitreisen. Da gab es ja schon im letzten Band diesen Annual mit René. Da habe ich das auch schon moniert. Aber das ist immer ganz persönlicher, subjektiver Geschmack, Zeitreisen, wenn es nicht gerade zurück in die Zukunft ist. Aber alle diese Einzelbände hier, Kreidezeit, feudales Japan, Piraten, das wird alles später nochmal aufgegriffen oder hat direkt schon Bezug auf die Geschichte der Turtles. Das ist ziemlich gut.
Genau, und teilweise sind es auch, also gerade im ersten und im dritten Heft, also Dinosaurier und Piraten, passieren auch Dinge, die Schatten vorauswerfen, die dann in Band 7 oder 8 aufgelöst werden. Also in Band 3 wird die Grundlage für einen neuen Antagonisten gelegt, über den wir in einer nächsten
Episode sprechen. Aber genau das meinte ich. Also die machen nicht einfach nur irgendwie mal einen lustigen Ausflug in die Zeit, weil die Autoren sich nichts Besseres haben einfallen lassen, sondern es hat tatsächlich einen richtigen Grund sozusagen.
Ja. Ich mochte alle vier Einzelhefte, Einzelkapitel, obwohl es eigentlich eine durchgängige Story ist. Mhm. Wobei ich visuell den ersten am geilsten finde, weil er von Sophie Campbell ist, die diesen sehr weichen, cartoonigen Stil hat. Also da hatte ich sehr, sehr viel Freude dran. Honorable Mention ist der feudal-japanische, wird von Charles Paul Wilson gezeichnet. Der hat einige Backup-Stories für Lock and Key gemacht.
Hm.
Ne? Der hat auch schon mal feudal-japanische Sequenzen gemacht. Die hat nicht alle Santo Loco gemacht. Es gab hier dieser Albtraum von Shredder, war das nicht sogar die letzte Folge, die wir besprochen haben?
Oh, das könnte sein.
Ich glaube ja. Also das ist auch Charles Paul Wilson. Und inhaltlich fand ich tatsächlich diese Zukunftsfolge am schwächsten, also die vierte, weil die so ein bisschen anreißt, was in Last Ronin viel geiler gemacht ist, finde ich.
Ja, hat natürlich auch weniger Pages und weniger Entwicklungsmöglichkeiten.
Ja, ne? Und hat auch noch ein paar andere Aspekte mit dieser
Vergleich
der Mutanten. Und
da ist der Vergleich natürlich hart, ne?
Aber es ist ein bisschen, wenn man es heute liest, nachdem man Last Ronin gelesen Absolut. Hat, ist das vergleichsweise wenig spektakulär.
Ja,
ja. Ja, und du hast gerade schon.
Ich guck ja immer mal wieder parallel die von mir sehr gemochte 2003er Zeichentrickserie.
Ja.
Und die hat ja auch so ein paar so Folgen, wo sie im Zuge von diesem, von Drago und dem Sohn des Daimios und so durch die Zeit geschleudert werden. Und da gibt's auch so eine Folge, wo sie in der Zukunft landen, die dann auch so ein bisschen was von der Last Ronin-Sache hat. Wo wahrscheinlich auch ein bisschen Inspiration für die Last Ronin-Sache herkommt. Das fiel mir letzte Tage mal. Guck mal wieder auf. Ist ganz gut.
Ja, die werden auch so Teile immer mal wieder, weil Last Ronin ist ja tatsächlich auch ein Konzept, das schon ewig liegt, das Ethan und Laird ja zusammen ersonnen haben. Und vielleicht haben sie da so Bröckchen draus auch mal hier und da eingestreut. Kann man sich durchaus vorstellen. Eine persönliche Verbeugung habe ich noch versteckt. Du hast gerade von René, von der Zeitzauberin gesprochen, die ja in dem Annual schon mal aufgetaucht ist, in diesem Battle Nexus. Ist dir aufgefallen, was ich mit ihrem kaputten Sprachcomputer gemacht habe?
Ist tatsächlich zu lange her.
Okay. also, es ist tatsächlich ein, sie hat einen kaputten Sprachcomputer und dann ist immer so blaues Lettering und dann ist irgendwas mit Wobble, sagt sie im
Original. Ach ja.
Und ich habe Gobble-Wobble draus gemacht, weil es eine wundervolle Kinder-Comic-Serie namens Böse Brummer vom lieben Zapf Falk Holzapfel gibt.
Der steht auch immer noch hoch im Kurs bei meinen Jungs.
Die ja, genau. Also, Daniel liest seinen Kids das regelmäßig vor. Mein Großer will das immer wieder vorgelesen haben. Und ich hoffe, Falk hört zu. Er ist ein wundervoller Zeichner und hat ganz, ganz tolle Sachen gemacht. Wächter von Tal zum Beispiel auch.
Ja, auch ganz toll.
In verschiedenen Verlagen. Und bei ihm, diese bösen Brummer sind so eine Art also seine Interpretation von Pokémon. Es ist viel mehr und da sind auch viel tollere Ideen drin. Und ich hoffe, es geht irgendwann auch weiter. Aber es gibt halt so verschiedene Viecher, die dann auch so unterschiedliche Daten haben, wie diese japanischen Anime-Serien aus dieser Zeit. Werden halt so Datenblätter eingeblendet. Und da gibt's den Gobbler-Wobbler. Und diese Gobbler-Wobbler sind halt so kleine zeckenartige Gehirnmonster, die sich an Köpfe heften.
Ja, wie die Gehirnschnecke bei Futurama.
Ja, genau. Und ihre Opfer dann halt dummes Zeug, Gobbelwobbel, sagen lassen. Deshalb habe ich also geringfügig es abgeändert und dieses blaue Lettering passt auch schön zu Böse Brummer. So, das ist eine kleine Verbeugung vor Falk. Schönen Gruß. Ja.
Ja, und dann geht's ja so richtig los, ne? Also nachdem ich mich ja dann ein bisschen durch dieses Tal kämpfen musste mit Zeitreisen, kommen ja dann wieder Geschichten mit den mächtigen Mutanimals.
Ja, die ich auch echt liebe.
Das ist wirklich eine ganz tolle Schöpfung.
Also im Grunde ist diese drei Ausgaben vor dem Angriff auf das Technodrom, die auch von Matteo Santoloco gezeichnet sind. Kann man nicht oft genug erwähnen, weil die Sachen sensationell aussehen. Ja. Die sind das Setup für wirklich viele, viele Hefte, die jetzt folgen. Es wird im Grunde, Angel bekommt ihren Nobody-Anzug oder hat sie den vorher bekommen? Etwas vorher hat sie den, glaube ich.
Etwas vorher, der ist schon im letzten Band, aber das ist so ein bisschen das Finale. Der wird noch nicht so viel.
Genau.
Der hat nicht so viel Screentime sozusagen.
Ja, genau. Hop stellt so langsam seine Mighty Mutanimals zusammen, den mächtigsten und wichtigsten Mighty Mutanimal neben Old Hop und Slash haben wir schon kennengelernt. Es ist Pigeon Pete die Taube,
ja,
dessen Superkraft unglaubliche Dummheit ist und die Fähigkeit immer wieder "Hi, ich bin Pete" zu sagen, ist nur lustig, wenn man dabei ist. Also seid dabei, dann wisst ihr, warum das so wahnsinnig lustig ist.
Pete ist schon sehr schön.
Aber es werden jetzt Herman, der im Militärdienst hängen gebliebene Einsiedlerkrebs, ja, und Publikumsliebling Mondo Gecko vorgestellt. Der kiffende Skateboard-Molch, der nicht wirklich kifft und also nicht onscreen.
Nee, aber der sieht so aus, ja.
Wir alle wissen, warum Mikey und er sich so gut verstehen. Und wir gehen davon aus, dass die, wenn keine Kinder mitlesen, auch hart konsumieren.
Das ist ein bisschen wie bei den wilden 70er, ne, wo ja auch nie einer onscreen kifft, aber man immer genau weiß, dass sie gekifft haben, wenn man weiß, wie Leute aussehen, die gekifft haben.
Sind halt hier so Surfer, Stoner, Comedy-Prototypen.
Schon gut.
Ja, es wird da die Grundlage gelegt für das Setup. Die Mutanimals sind ein Player in der Stadt und die Turtles sind eine Partei in dieser Stadt. Und es wird so ein bisschen diese etwas brüchige Allianz zwischen denen wird geformt und erklärt. Und es wirft seine Schatten voraus für alles Weitere, was dann ab dem Angriff auf das Technodrom passiert. Ja. Und der Angriff auf das Technodrom ist eine sehr, sehr dramatische Geschichte, weil es jetzt eigentlich zum ersten Mal, aber nicht zum letzten Mal, so einen Bruch gibt, der durch die Familie geht. Und Donatello möchte ja, dass sich darauf konzentriert wird, Cranks Technodrom-Technologie aufzuhalten, mit der er die Welt in Neu-Utrominon verwandeln möchte, um eine Lebensgrundlage für alle Utroms, für alle Überlebenden seiner Art zu schaffen, dabei aber als von ihm gar nicht so unerwünschten Nebeneffekt die Erde unbewohnbar für alle anderen Lebewesen macht. Und Donatello, klug wie er ist, priorisiert das über Splinters Fehde mit Shredder und über irgendwelche Stell dich eins mit den Mutanimals und ist damit so ziemlich allein auf weiter Flur und unternimmt dann einen Alleingang, der schwere Folgen haben wird.
Ja, also das bringt ja auch nochmal hier weitere Vorbereitung ist ja die Reparatur von Metalhead, dem elektronischen Turtle, der von Santo Loco auch sehr stark an Ghost in the Shell angelehnt ist.
Ja, genau.
Das ist auch sehr amüsant, wenn man es ein bisschen weiß, sieht man es auch.
Aber er hat das auch wirklich geil gemacht, dass das so japanisch und modern aussieht, aber dass er trotzdem die ganze Zeit Respekt vor diesen ursprünglichen Designs
hat. Ja, genau. Hatte,
dass er das nicht so komplett verbiegt.
Nee. Das ist echt hübsch gemacht.
Genau, also das, wir müssen da so ein bisschen kryptisch werden, um euch den ganz großen Twist nicht vorwegzunehmen. Ich liebe daran auch, dass Bebop und Rocksteady, die ja tatsächlich ein Kind der Trickserie, ein Kind der Spielzeugherstellung sind und nicht der ursprünglichen Mirage Comics. Bei Mirage kamen Bebop und Rocksteady nie vor. Und dass die nicht nur diese Comic Relief Hohlköpfe sind, sondern trotz ihrer Blödheit eine wirklich bedrohliche Macht auch sind. Die vor der sich alle in Acht nehmen müssen, auch die Ninjutsu können.
Ja, die sind ja einfach unkaputtbar, ne? Also was die denen alles an den Kopf werfen, das hat ja schon stark was vom Roadrunner, ne?
Genau, aber und wenn du Roadrunner sagst, die beiden sind halt so cartoon-eske Charaktere und werden auch so ein bisschen eingeführt in IDW, so, also in die Splitter Collections. Aber die sind halt auch wirklich, wirklich gefährlich. Und es hat Konsequenzen, was die tun. Andere Konsequenzen, als dass jemand sagt, aua, der hat mich auf die Birne gehauen. Jetzt sehe ich aber Sterne oder Vögelchen.
Absolut.
Roger, keine Vögel, Sterne.
es ist ja irgendwann in dem Setup zum Sturm auf das Technodrome gibt es ja im Setup diese Stellen. Also während der Mutanimal-Story tauchen die beiden ja auf. Und da kriegen sie ja wirklich hier so Roadrunner-mäßig alles mögliche, Autos, Bäume, Häuser und so weiter auf den Kopf geworfen. Und das macht denen ja alles wirklich nichts.
Nee.
Die werden da ja sehr schön aufgebaut als nahezu unzerstörbar.
Ja. Jetzt werfe ich gerade durcheinander, die Bebop und Rocksteady Miniserie war aber schon.
Die war schon, ja.
Ja, weil die da haben wir auch schon in einem anderen Cast drüber gesprochen.
Ja.
Genau, also auch mega geil und so, dass die Dimension der Zerstörung ist da schon ganz gut, aber die sind nur lustig. Da das tatsächlich mal nicht lustig enden kann, wenn die irgendwo durchholzen, das wird in diesem Band eingeführt.
Ja.
Ne? Also ganz, ganz starke Story, weil sie halt toll zeigt, also wie diese Dinge, die im Grunde unverrückbar waren, angreift und die Geschichte komplexer und erwachsener weitererzählt. Dafür ist das ein wahnsinnig, wahnsinnig wichtiger Band. Der auch wieder einen ganz anderen Ton anschlägt als Bände davor und in eine andere Richtung geht.
Mhm.
Ja, und dann sind wir langsam bei den Saturday Morning Adventures angekommen. Hand aufs Herz und ganz ehrlich, haben die dir gefallen?
Ja, die sind ganz lustig. Ist natürlich schade, dass die jetzt gar nichts mit der Kontinuität zu tun haben, sondern mehr so Bonusmaterial Charakter haben, ne?
Ja.
Das ist ein bisschen bedauerlich, aber die sind ja in sich sehr lustig.
Ja.
Also kann man schon machen.
Genau, also ich fand die optisch sehr, sehr hübsch. Und ansonsten sind die halt, also es sind ja wirklich vier einzelne Geschichten über einen eskalierten Steinsoldaten, der Rockmusik für sich entdeckt, über eine eskalierte VR-Simulation, ein Zitat auf Die Reise ins Ich, den Ja. Hat ja den Film, den ich ewig nicht gesehen habe, aber den ich auch toll in Erinnerung habe. Dennis Quaid war es, ne? Ich glaube,
Dennis Quaid ist
ja. Und die Episode mit dem ausrastenden Casey fand ich die schwächste eigentlich. Aber die konnte man auch lesen.
Ja.
Ich habe vor allem gedacht, dass das eine coole Gelegenheit ist. Ich habe immer wieder gelesen, dass Eltern mit kleineren Kindern jetzt halt in die Jahre gekommene Turtles-Fans die Bände lesen. Und ich glaube, dass mit kleineren Kindern man da das Buch geiler in die Hand nehmen kann. Weil vom Gewalt und Komplexitätsgrad her geht das durchaus, gehen die anderen Geschichten auch. Aber es ist halt eine super lange Geschichte. Und dann halt wirklich hier tausende Seiten vorlesen, das machen Kids in dem Alter auch noch nicht so richtig.
Nee, das ist auch ein bisschen wild.
Ne? Ansonsten hätte man andere Crossover nicht so richtig einfügen können, wieder aus lizenzrechtlichen Gründen, und wäre es weit weg gewesen. Und hätte es für mich auch keinen Sinn gemacht, eine Mirage-Serie oder ich finde die Urban, wie heißt sie noch? Die Vollendung der Image-Serie.
Urban Legends,
danke. Das wäre an der Stelle auch ein bisschen deplatziert und vergeudet gewesen. Und das, also was die Resonanz angeht, scheine ich da tatsächlich auch mit der Idee viele Leute glücklich gemacht zu haben. Ja, und dann haben wir einen fünften Band der Splitter Turtles Collection im Regal stehen. Zwei Bände Last Ronin. Insgesamt sind das jetzt, warte mal, ich rechne das mal gerade zusammen. Aktueller Stand bis hier sind 840 Manuskriptseiten.
Cool.
Das war schon, also nur die jetzt veröffentlicht sind. Die Ausgabe 6 und 7 noch nicht mitgerechnet, die wir auch schon fertiggestellt haben. Also da ist schon eine Menge passiert und ich hoffe tatsächlich noch auf viele weitere Bücher. Tatsächlich wissen wir auch noch nicht, da hüllt sich IDW auch noch in Schweigen, ob und wie die Collection weitergehen wird. Denn wir sind ja jetzt, ich gucke gerade noch mal live nach, der letzte Band, von dem ich definitiv weiß, dass er angekündigt ist, ist die IDW Collection 17.
Ja.
Mit dem Red King auf dem Cover. Ist die US-Ausgabe im April angekündigt. 18 ist noch nicht angekündigt. Und die US, die geht dann, wie beinhaltet, 133 bis 37 und Armageddon Game und Alliance Issues. Und die diese Serie, Heftserie, die Vorlage endet bei 150, also theoretisch ein bis zwei Bände später, endet aber nicht so richtig, sondern es ist so ein Superhelden-Verlag-Reset. Das heißt also, hast du schon von den neuen Sachen was gelesen, ohne mich und die anderen zu spoilern?
Von dieser neuen Auflage, also von dem neuen Einsam.
Genau, die Jason Aaron geschrieben
hat. Ja, da habe ich alles gelesen.
Und es ist aber schon so, dass die Geschichte tatsächlich weitergeht. Also es ist kein Reboot, sondern es ist eine neue Nummerierung.
Genau, es ist kein Reboot. Es hat ja vorher mit Armageddon Game so ein bisschen ein Ende, sag ich mal. Also wenn man des Ganzen überdrüssig ist, könnte man an dieser Stelle sagen, na gut, dann bin ich jetzt eben durch mit den Turtles und ist gut, dann hat man da ein schönes Ende. Dann ist so ein bisschen ein Bruch von 2, 3, 5 Jahren oder so. Und dann gehen die neuen Geschichten mehr oder minder parallel weiter. Da hält sich IDW auch an dieses Konzept, was sie ja bei den Original-Turtles-Bänden und auch bei den Transformers-Bänden gemacht haben, dass sie mehrere Reihen so parallel laufen lassen. Da ist man mit den Sammelbänden immer sehr gut bedient, damit man weiß, was man in welcher Reihenfolge lesen sollte. Das geht aber klasse weiter. Also ich lese die sehr gern.
Ja, cool. Also ich bin da auch der Hoffnung, also vielleicht machen sie es in den Staaten so, dass dann halt weiter nummeriert wird, dass sie die IDW Collection 18 oder 19 dann rausbringen und dann sind da diese Serien drin. Weiß noch keiner. Vielleicht kommt dann eine neue Collection oder diese neuen nummerieren. Vielleicht machen sie gar keine Hardware-Collections mehr und machen nur Paperbacks. Also das werden wir sehen. Aber wir sind da jetzt auch noch mindestens zarte 12 Bände lang beschäftigt mit dieser Hauptreihe, die, das kann man sagen, bis jetzt für mich die geilste und stärkste Turtles-Iteration ist, trotz der sehr, sehr starken 2003er und 2012er Animationsserien, die ich auch echt gerne mag.
Ja.
Bleibt spannend. Ja, und auch in den nächsten Bänden passieren jede Menge spannende Sachen und jede Menge Entwicklung. Und ich tatsächlich, wir lesen es ja wirklich das zweite, dritte Mal und dann im Laufe dieses Korrekturprozesses auch manchmal noch zwei, dreimal. Und es bleibt stark und es überrascht mich auch immer wieder, wie durchdacht das Ganze ist, wie gut es zusammenpasst und wie wenig inhaltliche und qualitative Durchhänger da sind. Also ich kann eigentlich immer nur sagen, wie jetzt gerade bei Turtles in Time, boah, war alles gut, am schwächsten war Nummer 3 oder bei, also und dieses sehr, sehr hohe Niveau hält sich echt lange. Mhm. Das muss man schon sagen.
Auf jeden Fall.
So, aber also, es ist spät an diesem Tag.
Ist so.
Und ich glaube, unsere Köpfe sind leer.
Ich scroll hier gerade nochmal so durch die Highlights von dem Angriffstechnodrom. Das ist auch alles toll.
Hast du da noch was du kommentieren möchtest? Was war bis jetzt?
Ich krieg's, glaube ich, spoilerfrei nicht hin.
Ja, das ist ein bisschen das Ding.
Es ist so richtig jeder mit dabei, den man so braucht. Ne? Ich spiele ja seit geraumer Zeit dieses Brettspiel.
Ja.
Und auch meine Söhne spielen das ganz gerne. Die denken sich häufig irgendwelche Dinge aus und spielen das dann ohne Regeln. Und die häufigste Variante ist, wir brauchen alle Figuren und alle müssen auf dem Brett sein. Und ja, das passiert ein bisschen so beim Angriffstechnodrom. Da ist wirklich jeder irgendwie involviert, der Foot Clan, die U-Troms, Harold Lilia, alle sind irgendwie dabei. Baxter Stockman mit seiner Armee von fliegenden und krabbelnden und kriechenden und beißenden Roboter, Cyborg, Fliegendingern, das ist fantastisch.
Aber halt auch total sinnvoll und total schön und sauber konstruiert, ja, zusammengeführt. Genau. Und auch was so im Hintergrund für den Leser verborgen passiert ist und was da für Pläne geschmiedet wurden, teilweise auch von Helden untereinander und nicht nur von den Bösen, was da so für Ausweichpläne waren. Das ist schon echt pfiffig und spannend gemacht und ein sehr, sehr starker Punkt in dieser Reihe.
Ja,
hat echt Spaß gemacht. Toll. Ja, liebe Hörenden, das war eine weitere Folge Ninja Pizza. Ihr entschuldigt unser schleifenden Sprachduktus. Unsere Gehirne sind matschig und leer. Wir wollten aber unbedingt euch diese Lesebegleitung, die tatsächlich auch von euch positiv aufgenommen wird, wollten wir euch mitgeben, wenn ihr jetzt den neuen Band euch zu Gemüte führt, dass ihr unser mal mehr und mal weniger qualifiziertes Insider-Geschnatter dazu hören könnt. Und mir war auch ganz wichtig, nochmal ein bisschen ausführlicher die Tücken dieser Lizenzierung zu erklären und vor allem auch zu erklären, dass es jetzt nicht so ist, dass die Nummer gerade einschläft oder nicht mehr läuft oder was man sich sonst noch so für doofe Reime da drauf machen könnte. Das ist, da kann keine Rede von sein.
Ja.
So. Damit bedanke ich mich auch bei dir und sagen wir bis zum nächsten Mal.
Genau. Tschüss.